oder sozusagen den Menschen, wenig zusagt oder den Menschen eher unterdrückt und deprimiert. Und was ich sagen wollte, ist eben, dass die Utopie das von Anfang an eigentlich nicht will.
Weil die Definition der Utopie ist, dass sie nicht realisiert ist?
Nein, dass sie nicht das anstrebt von Anfang an, was dem Menschen angenehm ist, sondern das anstrebt, was in seiner Natur liegt oder ihm nützlich ist. Mhm. Und da gibt es ja eine gewisse Kluft. Mhm. Ja, das heißt, so wie die Medizin uns bittere Pillen sozusagen vorschreibt, ja, oder verschreibt. Und eigentlich uns das zwingt zu essen, was wir eigentlich nicht essen wollen. Ja. Also ist die Utopie eine soziale Ordnung, von Anfang an als eine soziale Ordnung gedacht, die den Menschen nicht unbedingt oder eigentlich unangenehm sein soll. Ja.
Gibt es das, kann man das überhaupt nicht auch im Kontext benutzen, dass es eine ideale Gesellschaft ist, die auch angenehm ist? Das gibt es nicht, das ist ein falscher Gebrauch des Wortes?
Nein, ideale Gesellschaft.
Nicht nur eigentlich als was Ideales, was ich auch angenehm finden könnte. Ich kenne es nicht, das ist, wie Sie das beschreiben, das ist eigentlich was ist, was überhaupt nicht angenehm lebbar ist. Das ist mir neu.
Ja, aber sehen Sie, das ist halt so, ja.
Ja, okay, also das ist richtig praktisch in der Definition des Wortes, ist das mit unbegründet.
Definition. Man fragt sich, wie man so etwas wie die Utopie definiert, ja, wie dieses Wort definiert. Ja. Man kann es nicht anders definieren, als dadurch, dass man versucht, sozusagen der Kontext und der Umfeld zu untersuchen, in dem die Utopie als ein Projekt entstanden ist. Und die Utopie ist entstanden, wie gesagt, in der Antike, in der griechischen Antike und dann später in der Aufklärung, in der Zeit der Aufklärung als Gegenentwurf gegen das, was dem Menschen angenehm zu sein scheint. Ja, so wie Plato sagt, das, was uns schmeckt, ist eigentlich nicht gut für unseren Körper und was uns generell gefällt, ist für uns eigentlich nicht gut. Auch Rousseau beginnt sein utopisches Projekt mit der radikalen Kritik aller Leidenschaften, aller Interessen, aller zivilisatorischen Anstrengungen seiner Zeit. Also alles, was den Menschen gefällt, gefällt ihm nicht. Ja, und das ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines utopischen Projekts.
Also eine gewisse Unmenschlichkeit ist eingebaut. Also was man sozusagen in Anführungsstrichen Unmenschlichkeit.
Einführungsstrichen insofern, dass man sich die Frage stellt, was ist menschlich?
Ja,
ja, was ist menschlich? Und wir können sagen, dass das menschlich ist das, was die Menschen so wie sie sind, ja, eigentlich wollen oder möchten oder wünschen. Aber erstens wissen sie, so wie sie sind, das auch nicht. Oder nicht wirklich. Und zweitens, wir können Menschen bestimmen als eben diejenigen, die es nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist die Definition, die sozusagen der Utopie zugrunde liegt. Der Utopie zugrunde liegt die Vorstellung von Menschen, also die Definition des Menschen, das Menschenbild, das besagt, die Menschen sind dadurch charakterisiert, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Und nicht wissen, was sie sollen. Ja. Und zwar im Unterschied zu allen anderen Tieren, ja, nicht wahr? Oder Pflanzen oder was auch immer. Ja. Weil die Tiere essen das, was ihnen gut bekommt und die Menschen nicht.
Und das fängt an bei Platon.
Das fängt eindeutig bei Platon. Also diese Figur fängt eindeutig bei Platon. Weil wenn wir vor Platon gehen, ja, also, dann wird die Frage nach der Natur des Menschen, also wie der Mensch generell seiner Natur nach ist, ja, in der Form nicht gestellt. Ja? Man spricht über die Leidenschaften, die sozusagen die Menschen treiben. Man spricht über das Schicksal, dem die Menschen unterworfen sind und so weiter und so fort. Darüber spricht man viel. Aber man fragt nicht, was der Mensch als spezifisches Wesen ausmacht und wie dieses spezifische Wesen insgesamt beschaffen ist. Das ist eine Frage, die erst dann überhaupt so formuliert werden kann, wenn man sozusagen einen wissenschaftlichen Blick auf die Natur wirft. Ja, und das wird vor Platon nicht gemacht. Und auch eine Systematik der Rationalität entwickelt. Ja. Ist es einfach so, ist der Mensch dann subsumiert. Ja. Und man fragt, was ist den rationalen Begriffen der Mensch? Der Mensch ist zunächst einmal eben das Wesen, das sich verkennt. Das ist für den Menschen konstitutiv. Und so ist die Aufgabe der Philosophie zunächst einmal gesehen worden, im Versuch, den Menschen sozusagen ein richtiges Bild von ihm selbst zu vermitteln, das er von Anfang an nicht hat. Und das kann man durch die Lehre machen, das kann man durch den Diskurs machen, das kann man aber dadurch machen, dass man einfach den Menschen in ein Umfeld platziert, in eine Gesellschaft platziert, die so aufgebaut ist, wie für den Menschen geeigneter ist. Ja. Und das ist die Utopie. Ja. Die Utopie ist der Versuch, sozusagen auf dem praktischen Wege den Menschen beizubringen, was seine eigentliche Natur ist. Ja. Und das steht von Anfang an im Widerspruch zu dem, was er über sich selbst denkt. Das hängt damit insofern zusammen, dass der Mythos sozusagen durch eine gewisse Opposition sich bildet und von dieser Opposition lebt. Ja. Auf der einen Seite sind es menschliche Leidenschaften, die einen treiben, das und jenes zu tun. Und auf der anderen Seite ist das Schicksal. Ja, das Schicksal, das praktisch entweder dazu führt, dass diese Leidenschaften befriedigt werden oder dazu führt, dass diese Leidenschaften enttäuscht werden. Ja. Ein Schicksal, das man sozusagen nicht erkennen kann. Und Mythos, wie im Falle von Ödipus, entfaltet sich sozusagen in dieser Zäsur zwischen Leidenschaft und Schicksal. Man will etwas, aber man weiß nicht die Bedeutung dessen, was man will. Das heißt, Mythos ist eine Feststellung, diese Selbstverkennung des Menschen als eine Grundtatsache seiner Existenz. Das ist der Mythos. Der Mythos zeigt uns, dass der Mensch sich selbst auf eine verhängnisvolle Weise verkennt. Und dieses Verhängnis operiert sozusagen in dieser Zäsur. Nun, wenn sozusagen Plato interveniert mit dem Vorschlag, die ganze sozusagen Urszene dieser Diskussion über das Schicksal und den Mythos zu ändern, zu modifizieren, insofern, dass man darauf verzichtet, der Leidenschaften zu folgen. Er kennt seine Natur und tut er so, rettet er sich von der Macht des Schicksals. Er ist Schicksal nicht mehr unterworfen, weil er keine Leidenschaften mehr hat, die ihn dazu führen, dass er sich selbst verkennt und sich sozusagen dem Schicksal ausliefert. Er erkennt sich selbst, er erkennt seine wahre Natur und dadurch entgeht dem Schicksal. Sozusagen der Mythos wird aufgelöst durch die Selbsterkenntnis. Also wenn ich mich selbst erkenne, wenn ich weiß, was ich in Wahrheit bin, dann bin ich immun gegen das Schicksal. Weil ich begebe einfach mich nicht in der Lage, in der das Schicksal sozusagen seine Macht entwickeln kann. Entfalten.
Das bedeutet, dass man quasi diesen menschlichen Bedürfnissen, das darüber steht oder so. Aber das hat ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, in dieser Gedankenschule keinen Platz.
Naja, bei der östlichen Philosophie ist es halt so, dass man sich, und dadurch ist diese östliche Philosophie nicht weit entfernt davon eigentlich, was die Philosophie war vor Plato in Griechenland. Die östliche Philosophie ist sozusagen ihre Zeit überlebte griechische Philosophie vor Platos Zeit, ist eine Versöhnung mit dem Schicksal. Ja, der östliche Philosoph sagt, also buddhistische Philosoph sagt, sozusagen, ich bin mit dem Schicksal einverstanden. Ja? Das ist so Einverständniserklärung, ja, mit dem Schicksal. Aber das ist nicht der Weg, die platonische Philosophie. Die platonische Philosophie versucht sozusagen aus dieser Lage sozusagen zu emigrieren, ja, indem man sein Einverständnis oder Nicht-Einverständnis mit dem Schicksal erklären kann oder nicht. Ja? Sondern, er sagt sozusagen, die Welt ist nicht Schicksal, sondern Logos. Die Welt ist rational verständlich. Und zwar unabhängig davon, bin ich damit einverstanden oder nicht. Ja? Ich kann das erkennen. Die östliche Philosophie ist sozusagen nach wie vor geht von Nichtmöglichkeit der Erkenntnis voraus. Ja? Nichterkennbarkeit des Schicksals voraus. Ja? Und der eigentliche Bruch passiert nicht dort. Der eigentliche passiert. Und deswegen ist es, warum alle amerikanischen Manager sozusagen Buddhisten sind. Ja? Weil sie denken, sie können den Markt nicht erkennen. Aber Plato würde sagen, dass die Lebensweise des Börsenspekulanten, ja, ist nicht die richtige. Sie haben eine Lebensweise gewählt, in der Nichterkennbarkeit des Schicksals sozusagen vorprogrammiert ist. Dann sind sie Buddhisten geworden. Ja. Aber Plato sagt, es gibt andere Lebensweisen, die eine solche Erkenntnis ermöglichen. Ja. Und dann ist man halt nicht Börsenspekulant, sondern etwas anderes. Ja. Und da stellt sich die Frage nach dem Buddhismus auch anders.
Ja, aber mit anderen Erklärungen ist der Erlebnis auch nicht zum Schicksal gehört. Oder vielleicht ist das auch ein Teil des Schicksals, das man an diesem Weg erkennt.
Ja, aber das sozusagen ist nicht weiter interessant. Ich meine, man kann immer weiter gehen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es nicht mehr interessant. Zum Beispiel, wenn ich weiß nicht, 100 Euro, vielleicht habe ich es verdient, vielleicht habe ich es gefunden, ja, vielleicht habe ich es gestohlen. Das bedeutet, dass diese 100 Euro haben unterschiedlichen Ursprung. Ja, nicht wahr? Aber an dem Moment, an dem ich mir die Frage stelle, wie soll ich die ausgeben, ja, ist der Ursprung nicht mehr interessant. Ja. So ist an dem Augenblick, an dem ich die Welt erkannt habe und das Schicksal erkannt habe, ist es nicht mehr interessant, auf dem welchem Wege ich dazu gekommen bin. Das ist eine wichtige Überlegung von Husserl gewesen. Ja. Es gibt eine Kluft, es gibt ein Bruch, es gibt ein Übergang, ein Metanoia, ja, der alten Griechen. Es ist nicht besonders interessant, aus welchem Grund ich eine gute Kunst mache oder eine schlechte Kunst mache. Es ist nur letztendlich interessant, welche Kunst ich mache. Ja, so. Man kann 100 Mal nach den Gründen fragen, aber irgendwie sind sie ab einem gewissen Zeitpunkt irrelevant. Ja. Und so ist es diesmal. Es ist letztendlich irrelevant, auf welchem Grund ich Erkenntnis kriege. Wichtig ist, kann ich das überhaupt? Das ist die wichtige Frage. Und Plato sagt, ja, ich kann. Dann auf welchem Wege? Das ist die zweite Frage.
Sie sagen jetzt, zum Beispiel auch in den Deckungsgebieten, die Unterscheidung zwischen Natur und Kunst nicht mehr möglich ist, prinzipiell.
Und im Grunde genommen ist es mit Utopie und Realität, aber genauso zumindest legt sich nachträglich dieser Verdacht nahe und ist eventuell die gesamte kulturkritische Position.
Ja. Aber das Problem ist, dass diese gesamtkritische, das Problem ist, dass diese gesamtkritische Position kränkt irgendwie an einer gewissen, sagen wir, Grundkrankheit. Ja, es gibt bei der Kritik, ja, die postrationalistische, postplatonische Kritik, eine gewisse Grundkrankheit. Die Grundkrankheit besteht darin, dass man zwar sagt, die Natur und die Vernunft und so weiter und so fort sind nicht so erkennbar, wie es bei Plato gedacht worden war. Ja, und so. Aber was bedeutet das eigentlich? Also warum verwenden wir überhaupt diese Worte auch kritisch? Vernunft und Natur und so weiter und so fort. Ist diese Verwendung nicht ein Beweis dafür, dass wir nach wie vor im platonischen Paradigma leben, weil wir denken, dass wenn uns jemand irgendetwas sagt vom Typ, die Natur ist unzugänglich, ja, oder so, wir verstehen, was er meint. Wir können damit umgehen. Es gibt so ein gewisses Sprachspiel, ja, in dem das funktioniert. Oder wie Husserl sagen würde, es ist unsinnig zu sagen, es gibt keinen Gott, ja, analogisch gesehen. Und zwar deswegen unsinnig, weil wir verstehen diesen Satz. Und da wir diesen Satz verstehen, dass es keinen Gott gibt, ja, verstehen, was Gott ist. Und da wir verstehen, was Gott ist, ja, ist Gott ein Teil unseres phänomenologischen Horizonts. Ja. In diesem Sinne ist er da genauso wie der andere Gegenstand. Wir verstehen, wenn ich sage, dieser Tisch ist weiß, ja, wir verstehen es, ja, wir verstehen, was der Tisch ist. Und so, wenn ich sage, es gibt keinen Gott, ich verstehe das auch. Ja. Auf einer gewissen Ebene bedeutet das, dass es zwischen Tisch und Gott gar keinen großen Unterschied gibt. Viel weniger, als wenn man denkt. Und so ist das auch mit Natur, mit dem Anderen und mit dem Allen. Ja. Und jetzt zum Beispiel, wenn man liest, unsere Lieblingsautoren wie Derrida und so. Wie ist der Text aufgebaut? Ja? Der Text ist aufgebaut, dass er zum Beispiel kritisiert die Subjektivität und sagt, ja, das ist eine Form von Masturbation, eine Form des Schreibens, eine Form von das und eine Form von jenes. Und dann kommt ein Beispiel und ein dekonstruktives Beispiel und ein zweites und drittes und viertes. Und dann beim fünften Mal in der Regel sagt er, naja gut, jetzt, man kann es auch weitermachen, aber ich hoffe, dass wir verstehen uns sozusagen. Direkt oder indirekt gibt es immer diesen Appell, ein Verständnis des Lesers, ein Verständnis wovon. Das heißt, er setzt schon voraus, dass ich verstehe, was er meint. Es ist letztendlich auch Hermeneutik, ja. Dass ich das gelesen habe, dass ich es verstanden habe, und an diesem Punkt erkläre ich mit dem Autor einverstanden und gehe weiter. Schon Wittgenstein hat gesagt und hat gezeigt, dass an diesem Punkt sich alles entscheidet. Ja, wenn dieses Einverständnis eingeholt ist, dann ist alles zurück. Logos und Subjektivität und Wissen und Erkenntnis und so. Weil nur innerhalb dieser Apparatur kann so etwas wie Einverständnis überhaupt eingefordert und gegeben werden. Wir kommen aus dieser platonischen Schema nicht heraus, wenn wir sozusagen, wenn wir überhaupt in so etwas wie einer Überzeugung oder was auch immer arbeiten, ja, und sagen, es ist doch so.
Weil es kann auch einfach ein Kopf, Voraussetzung sein, weiterzudenken, und es muss ja nicht die eigene Überzeugung sein. Es ist doch so, kann auch sein, dieser Gedanke ist das, wird davon ausgegangen.
Wir gehen davon aus, dass es so etwas wie ein Wissen ist und wir wissen, was es bedeutet zu wissen.
Aber glauben Sie das wirklich? Also das interessiert mich jetzt schon. Weil Sie gehen davon aus, dass, um sozusagen diese weiterdenken zu können, oder, ja, was ist es? Oder wissen Sie, dass es Wissen gibt?
Mir ist es völlig egal, ja. Und die Frage, ob ich das glaube oder nicht glaube, ist die Frage von Typ, ist das Schicksal oder nicht, ja. Von dem Punkt, an dem ich das sage und Sie mir meine Frage beantworten, ist der Grund, warum ich das sage, irrelevant. Ja. Ich sage das vielleicht, weil ich angestellt bin hier und so viel Geld bekomme vom Staat, über diese Themen zu reden. Und ich glaube, es ist völlig egal. Der Grund für diese Aussage, psychologische Grund, der faktische Grund, ist irrelevant. Der eigentliche Problem hier ist der Status der Aussage selbst. An dem ich sage, dass es so eine Figur gibt, und diese Figur ist die Figur des Wissens, der Erkenntnis, und dann beginnen sie sozusagen darauf zu reagieren. Wir sind schon drin in einem platonischen Gespräch. Ja? Und sind wir einmal drin, kommen wir nicht raus. Ja, auch wenn sie im nächsten Punkt fragen, aber du erkennst die Gründe dafür, dass du sagst, dass es so ist und nicht anders. Ja? Sie appellieren quasi automatisch an den gleichen Begriff des Wissens und der Selbsterkenntnis und der Selbstreflexion, der eigentlich ich von Anfang an angesprochen habe. Ja, sie unterwerfen quasi automatisch sich die gleiche Logik der Reflexion und sagen, ja, aber jetzt reflektieren wir diesen Vorgang selbst und so geht es weiter und weiter. Wir können uns fast nicht vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, nicht so zu denken. Nicht so zu agieren und nicht so zu funktionieren. Aber damals war es eine ungeheure Revolution, ungeheure Innovation. Und nach wie vor, obwohl wir das praktizieren und so weiter, weil wir in dieser Umgebung leben, ja, wo wir ständig aufgefordert werden, das zu tun, ich glaube, wir sozusagen vergessen sehr oft ja, wie die Struktur diese Bewegung überhaupt funktioniert und was diese Struktur ausmacht.
Die Romantik der Laune hat irgendwas gegenübergestellt. Das habe ich nicht mehr verstanden.
Nein, ich habe gesagt, dass die Romantik, ja, das ist ein großer Fehler oder große Gefahr. Also. Irgendetwas auszuschreiben. Weil wenn man aufschreibt, dann vergisst man was. Ich habe gesagt, dass diese Metaphysik der Laune ja sozusagen das Gegenprojekt zu Utopie. Weil ich kann sozusagen, ich kann mir aus der Laune verweigern, nach Gründen zu fragen und diesen Prozess des Einverständnisses zu praktizieren. Ja. Ich kann sagen, sie sagen mir das, aber mir ist es halt egal, ich habe keinen Bock, ja. Ich habe keine Lust und ich beteilige mich nicht. Ja. Das ist eine antiplatonische Reaktion. Ja. Die antiplatonische Reaktion ist nicht die Frage danach, wie ist es zustande gekommen und was, ob es abwesend oder anwesend ist oder ob es sich verbirgt oder nicht verbirgt. Weil alle diese Fragen laufen ja auf das Gleiche hinaus. Das heißt, auf die Suche nach ein gewisses Einverständnis, nach einem gewissen Einverständnis. Aber ich kann sagen, ich möchte mit Ihnen gar nicht unterhalten. Ja, Ihre Meinung interessiert mich nicht. Und ich bin auch nicht daran interessiert, dass meine Meinung sozusagen auch bekannt wird. Also, ich gehe was trinken. Halt, oder ich habe was Wichtiges zu tun. Ja, so. Ich muss schnell telefonieren. Ja, so. Ja, und dagegen kann tatsächlich weder Derrida noch Plato was machen. Ja, ja, das killt die ganze Sache. Und killt insofern, dass man sagt, ja gut, ich habe so viel zu tun. Ja, ich muss was essen, ich muss telefonieren, ich muss ja ins Kino gehen, ich muss ja meine Lebensversicherung abschließen. Und da liegen noch ein paar Bücher bei mir. Das ist Utopia von Thomas Morus. Ja. Aber ich komme nicht dazu, sie zu lesen. Ja, das ist so. Ja, vielleicht wird es ein bisschen mehr Zeit. So. Damit ist die Utopia weg. Utopia ist nicht dadurch weg, dass es noch ein Buch geschrieben wird. Und das Buch hieße Anti-Utopia. Ja. Nein. Die Utopie ist weg, wenn man kein Buch hat, beide Bücher zu lesen, sowohl die Utopie wie auch Anti-Utopie. Und das ist im Grunde, wenn man will, der Zustand unserer Kultur. Ja? Das ist der faktische Zustand unserer Kultur. Weil unsere Kultur ist nicht, ich meine, programmatisch oder systematisch nicht aufgebaut auf Einsicht, Rationalität oder Logos. Ja? Sondern unsere Kultur ist programmatisch aufgebaut auf der Laune. Ja, es ist eine Konsumkultur, die sich basiert auf der Metaphysik der Laune und Positivität der Laune. Das heißt, eine Kultur, die davon ausgeht, dass alles, was existiert, kann zu wahr gemacht werden und alles, was zu wahr gemacht werden kann, darf funktionieren. Ja, und darf zirkulieren. Und das ist tatsächlich ein Einwand gegen Plato. Und zwar ein Einwand, das sozusagen dadurch besteht, dass man sagt, ja sehen Sie, Plato hat heutzutage keine große Leserschaft.
Ja. Aber ist nicht gerade das in sowas wie eine dialektische Synthese von der Utopie? Also leben wir nicht sozusagen in der perfekten Utopie, in der man überhaupt nicht mehr von Utopien lesen muss und in der sich gerade der Gegensatz von Utopie und Konsum zu so einer perfekten sinnlichen Gewissheit vollzogen hat? Also weil zum Beispiel die Utopie des Fliegens als eine Utopie, die ist ja doch sehr, sehr angenehm.
Ja, also gar keine Frage, das ist tatsächlich so verfehlt. Das Problem ist nur, dass ich mir, ich weiß das Problem, aber sozusagen, die Frage, die ich mir stelle, ist der folgende, ob das Wort perfekt tatsächlich passt, ja, weil wir sind, glaube ich, in einer Lage, die historisch gesehen doch relativ einmalig ist, obwohl alle Lager einmalig sind, aber dieser ist wirklich einmalig in dieser Hinsicht. Ja, und zwar in folgender Hinsicht, dass wir irgendwie lange Zeit, also viele Jahrhunderte, gelebt haben in einer gewissen Arbeitsteilung zwischen Utopie und Realität. Und noch im Kalten Krieg war diese Arbeitsteilung offensichtlich. Ja? Das heißt, Sozialismus, östliche Prägung, war zuständig für das Utopische, Unmögliche, Repressive, Deprimierende, also alles, was damit zu tun hat. Ja? Und für die Erforschung der menschlichen Natur unter den sibirischen Bedingungen. Ja, also die Geschichte. Und Westen war zuständig für das Pragmatische, Realistische, Konsumistische, ja, was man immer ja, so beschrieben hat, exzellenter Luxus. Ja, so. Das war die Geschichte. Und das war früher immer so. Also wenn man historisch zurückblickt, ja, da war immer in einer Form oder anderer Form diese Arbeitsteilung vorhanden. Das heißt, ein Teil der Länder, die Gesellschaft und so weiter, war zuständig für das Pragmatische, ein Teil für das Ideale. Das war zum Beispiel bis zu Mittelalter, ja nicht wahr, die Teilung zwischen Kirche und Welt und so weiter und so fort. Ja, die Teilung zwischen Imperium und Vatikan. Und so. Das war immer so bipolar im Westen, also der europäischen Geschichte. War immer bipolar und war immer dualistisch. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das kollabiert hat. Nämlich die utopischen Erwartungen, wie Sie zu Recht sehen, sagen, ja, das sehe ich auch so, werden auf die Realität unmittelbar übertragen. Ja, das heißt, der Markt, der letztendlich ist es der Markt, der als eine faktische Instanz die Güterverteilung und sozusagen des realen Güterverkehrs und so weiter und durchaus pragmatisch und so weiter, gleichzeitig funktioniert als Ort der Investition alle utopischen Erwartungen, die es überhaupt gibt. Ja. Wenn man jetzt auch Poststrukturalisten liest, das ist offensichtlich, ja. Das ist der Ort des Begehrens, ja, das ist der Ort des Fließens, Geld fließt zusammen mit Begehren und das ist der Ort der Euphorie, das ist der Ort der Unendlichkeit, das ist der Ort des eine Ökonomie, die jede andere Ökonomie übersteigt und so weiter. Im klassischen Sinne, das ist sozusagen die Informationsgesellschaft, die mit Geldgesellschaft identisch ist und so weiter. Das heißt, welche auch Utopien sich angesammelt haben, die sind alle sozusagen rückinvestiert in die pragmatische Wirklichkeit. Und geschichtlich, wir haben nur einen Fall dieser, einer solchen Geschichte. Es gibt in der ganzen Geschichte der Menschheit nur einen Fall einer solchen Rückinvestition und das war der Islam. Und so frage ich mich, weil alle anderen waren dualistisch. Und nur Islam war sozusagen eine Lehre, bei der sozusagen tatsächlich Lebensweise identisch war mit der heiligen Lebensweise. Und so fragt man sich, ob unsere Zivilisation nicht unter der Last dieser Identifizierung genauso zusammenbricht, wie der Islam irgendwann zusammengebrochen ist. Das heißt, ob es möglich ist, überhaupt in einem nicht-dualistischen System, in dem der Raum der utopischen Investition mit dem Raum der Geldinvestition sozusagen identisch geworden ist, ob in diesem geschlossenen Raum so etwas wie eine historische Dynamik überhaupt noch stattfinden kann. Weil die historische Dynamik hat immer stattgefunden bis jetzt, in einer Spannung zwischen diesen Polen. Wenn man jetzt so klassisch fragt, ja, warum mittelalterlicher Islam ist zusammengebrochen, wobei mittelalterlicher Islam viel entwickelter war als Christentum, also überhaupt kein Vergleich. Und mittelalterlicher Christentum hat sich entwickelt, dann ist die Antwort, die Historiker dafür geben, eine eindeutige. Ja. Man sagt, weil Christentum dualistisch war, da war Unterscheidung zwischen Kirche und Welt, und in Islam gab es diese Unterscheidung nicht. Aber gut, ja. Ich frage mich, gibt es jetzt diese Unterscheidung? Ich sehe sie nicht. Ich sehe einfach keine utopische Investition, die überhaupt in eine andere Richtung ging, als in die Richtung war. Ich sehe das nicht. Wenn man zum Beispiel auch die Theoretiker, die radikalsten Theoretiker liest. Ja. Auch mit Žižek habe ich gerade diskutiert, ja, es ist auch das Gleiche. Ja. Negri und Hart sind sowieso offensichtlich. Ja, und so. Alle investieren letztendlich in den Kapitalismus. Und so frage ich mich, wie ist es mit perfekt aus?
Ja, das wäre dann der freudsche Diskurs, warum es doch zumindest einen restlichen Grund gibt, der diese Perfektheit des Marktes stört, nämlich der, also das Unsichtbare verdrängt oder was, das Unbewusste.
Vielleicht ja, vielleicht nein, ja.
Also früher gab es ja auch dann bei dieses Entropie-Modell auch sehr modern. Und wenn es jetzt sozusagen so dynamische Vorgänge gibt, dynamische Vorgänge des Marktes, dann...
Ja gut, aber wenn man Freud liest, dann gerade an der Stelle, ja, dann spürt man deutlich, dass eine gewisse Abhängigkeit dieser freudischen Überlegung vom Marxismus, ja, wo er sagt, dass die ganze sozusagen Spannung, Verdrängung, ja, entsteht dadurch, dass wir so etwas wie eine Klassengesellschaft haben, die er aber beschreibt als ein ungleicher Zugang zur Sublimation. Ja. So dass obere Schichten durch die Künste und so frei sublimieren können, untere Schichten nicht. Und deswegen entsteht diesen Druck. Ich habe aber das Gefühl, und dann sagt er sozusagen, untere Schichten, die charakteristischerweise untere Schichten, die es nicht sublimieren können, müssen therapiert werden, ja, und zusammengehalten therapiert werden. Und obere Schichten machen das selbst. Aber jetzt machen sie das alles selbst. Ja. Ich meine, in der Zeit der Massenkultur machen das alle selbst. Ja. Ich meine, die Bevölkerung freut sich ohne jede Grenze. Ja, jeder hat Zugang zu jeder möglichen Form von Sublimierung, ja, das ist gar keine Frage. Durch die Illustrierten, das Fernsehen und so weiter, also jede Verrücktheit sozusagen, in jeder Talkshow kann man jede Verrücktheit gezeigt werden, sublimiert werden. Aus jeder gesellschaftlichen Geschichte, ja, ganz offensichtlich. Big Brother und so und ja. Und so habe ich nicht das Gefühl, dass diese Spannung irgendwie sich aufbaut. Ja, sie wird sublimiert und sie wird sozusagen im Rahmen des Marktes prozessiert. Ich denke, wir haben offensichtlich mit einem Kollaps der Kultur zu tun. Ja, also das ist gar keine Frage. Nur man fragt sich, warum dieser Kollaps der Kultur stattgefunden hat. Und wenn man schon mit Freud argumentiert und sozusagen dann muss man sozusagen sehen, dass vielleicht benutzen dann ein Modell von Marcuse. Ja. Der sagt, an dem Augenblick, an dem sozusagen das Potenzial nicht angestaut ist, ja, für die Sublimierung, ja, durch die Unterdrückung und so, die Zivilisation kollabiert. Ja, die Kultur kollabiert. Er meinte, man kann sozusagen und man soll dem Eros sozusagen direkt fließen lassen, ja, dann los. Aber gut, wenn man gleichzeitig eine totale Möglichkeit der Sublimation bietet, man braucht das nicht einmal. Ja. Das heißt, was nicht direkt fließt, ja, wird sofort sublimiert und so haben wir eine Ökonomie, die praktisch das einlöst, ja, was Marcuse gefordert hat, ohne dass wir an Verhältnissen etwas ändern sollen. Das ist nur so eine Erweiterung zu Blitzungsmöglichkeiten und Diversifizierung sie für jeden zugänglich ist. Ich sehe einfach nicht im Moment die Spannung. Ja? Alle Spannungen werden so abgebaut. Und weitere Abbauung der Spannungen wird auf die gleiche Instanz verwiesen, die frühere abgebaut hat. Ja?
Aber was ganz lustig ist, ist, dass gerade also in Amerika die Institution für Spannung, nämlich die Energiewerke,
ja, genau, die Spannung, die sich sogar auf der Ebene nicht hat. Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, einer meiner Lieblingseindrücke in Amerika war, als ich aufgewacht bin mit einer Sendung, ja, und da war so eine, oder bei Frühstück so eine Sendung über die lokale Angelegenheit. Und da war die Sendung Necrophile So What. Und es ging eben darum, habe ich erzählt, glaube ich, ja, es ging darum, dass die Freigabe der Leichen sozusagen für die Nekrophile gefordert wurde. Und das ist eben das Problem, wie man es regelt. Ja? Und es ist wichtig, dass diese Nekrophile, die diese Gesellschaft organisiert haben, die haben das nicht organisiert, um tatsächlich nekrophil zu handeln, ja? Sondern um bestimmte Forderungen an die Gesellschaft aufzustellen. Das heißt, um sozusagen Bedingungen zu schaffen, unter denen sie ihrer Lust nachgehen. Das heißt, alles geht dieser Weg der Verschiebung, Verdrängung, also Verschiebung und Sublimierung, Aufschub und Sublimierung. Und das genügt. An dem Augenblick, an dem ich als Nekrophil, auch wenn ich meine Lust nicht befriedigen kann, eine Gesellschaft gründe, um diese Lust eventuell zu befriedigen, bin ich schon gewissermaßen befriedigt. Ja. Ja. Auf einer perfide, aber effektive Art und Weise.
Wenn Sie sagen, es ist offensichtlich ein Zusammenbruch der Kultur, was ist dann Kultur? Was ist die Unterschiede zwischen den Nationen oder was ist die Kultur?
Nein, Kultur ist es einfach eine appellative Instanz, ja. Die Gesellschaft, die sozusagen die Gesellschaft zur Verfügung steht. Ja. Zum Beispiel, ich kann sagen, du bist im Unrecht. Gott hat es nicht so gewollt, ja, wie du handelst. Ich habe sozusagen eine appellative Instanz, zum Beispiel Gott. Ja. Oder das verstößt gegen und so weiter. Und wir haben diese appellative Instanz nicht. Ja. Wir brauchen, wir fordern keine Begründung von der anderen und brauchen keine Begründung dafür, was wir selbst tun. Wenn wir genug Geld haben, kaufen wir das, was wir nötig haben. Ja, das braucht keine Begründung. Wir haben keine appellative Instanz und verfügen auch um keine appellative Instanz, um das, was wir tun oder was die anderen tun, überhaupt zu rechtfertigen. Ja, es gibt keinen Legitimierungszwang und es gibt auch keine Legitimierungsinstanz. Und ist das so, dann haben wir die Kultur als ein Medium, in dem Rechtfertigung, Legitimierung ausgetauscht werden. Ja. Und das ist die Kultur im Wesentlichen. Wir haben die Kultur nicht mehr. Ja. Die Kultur ist sozusagen ein rhetorischer Raum, in dem ich gezwungen bin und aufgerufen bin, mich zu erklären und meine Handlungen zu begründen.
Ja. Also Kultur wäre etwas wie moralische Gemeinsamkeiten, jeder Religion beispielsweise. Oder
ja, aber auch in der Kultur. Ja. Oder auch in der Kunst zum Beispiel. Ja. Ich, sozusagen niemand zwingt mich jetzt zu begründen, warum ich, das ist nicht unbedingt moralisch, ja. Niemand zwingt mich zum Beispiel zu begründen, wie noch, ich weiß nicht, Malevich oder Mondrian sich gezwungen fühlten, zu begründen, warum sie Dreieck oder Viereck malen, ja, woanders was anders malen. Ja. Sondern ich male das, weil es sich gut verkauft. Und wenn es sich nicht gut verkauft, das ist mein Pech. In beiden Fällen, da gibt es ja nichts zu begründen. Wenn ich irgendetwas male und irgendetwas das kauft und irgendetwas gefällt, aus einem Grund mir egal ist und ihm ist egal, aus welchem Grund ich das mache, dann ist das alles in Ordnung. Ja. Es gibt auf keiner Ebene irgendwelche Notwendigkeit, darüber hinaus noch irgendetwas zu sagen. Und das würde ich behaupten, ist ein Zusammenbruch der Kultur. Das heißt, der Zusammenbruch eines Raumes, in dem so etwas wie eine legitimierende sprachliche Leistung, so etwas wie ein Diskurs, notwendig ist.
Ja? Das ist dann ja auch im Grunde genommen nur dieser Widerspruch zwischen dem kollektiven und der individuellen Utopie, also quasi weil sie eine Abwesenheit der kollektiven Utopie hat und eben ein übersteigertes Maß an individueller Utopie.
Ja, aber dieser individuelle Utopie kann ich nachgehen, ohne dass ich brauche nicht einmal diese Utopie als Utopie zu begründen. Ja? Ja? So wie zum Beispiel Leute im Fernsehen sagen, ja, warum springen sie vom Dach, ja, oder so. Ja. Und sie sagen, das macht mir Spaß. Ja, oder, ja, das scheint mir so interessant zu sein. Oder ich weiß nicht was. Und dann fragt man sich eine Nonne, ja, warum sie zum Beispiel den Armen in Afrika hilft. Ja, und sie sagt, das macht mir viel Spaß. Das heißt, die Aktivität einer Nonne, karitative Aktivität einer Nonne, unterscheidet sich von der Begründungsseite, nicht von Aktivität eines Vergewaltigten auf der Straße. Ja? Das heißt, beide haben Spaß. Spaß ist unterschiedlich. Und ja, halt, aber was soll man dazu sagen? Es gibt über sozusagen die individuelle Befriedigung nichts dazu zu sagen. Das ist ein Zusammenbruch des kulturellen Raumes, des sozialen Raumes, das lange Zeit das Medium sozusagen des Sozialen war. Jetzt ist es nicht mehr. Als Luxus kann man das machen. Ja? Als Luxus oder als Erziehung. Also Diskurs hat zwei Funktionen in unserer Gesellschaft, so postkulturellen Gesellschaft. Entweder praktiziere ich Diskurs, weil es Spaß macht, also wiederum, dann, also wie die andere irgendetwas anderes praktizieren, zum Beispiel, ich weiß nicht, Boxen oder so, dann ist es okay, oder zu Erziehungszwecken. Das ist auch okay. Aber sonst als aktuelle kulturelle Diskussion im Raum ist, glaube ich, einfach zusammengebrochen. Das existiert einfach nicht. Das ist zumindest mein Eindruck.
Können Sie sagen, die zweite Schicht der Utopie, was an Hegel denn utopisch ist, wenn Hegel so eine genaue Linie ist, zu sagen, dass das, was ist, das, was sich durchsetzt, ist möglich oder ist vernünftig. Das ist ja dann kein utopisches Moment mehr. Und inwiefern sich dann diese Vorstellung vom Ende der Geschichte zum Beispiel unterscheidet von dem jetzigen Zustand?
Na gut, bei Hegel ist es so, dass er sich fragt, was trennt mich von der Utopie? Und er meint, mich trennt von der Utopie, und die Antwort ist sehr klassisch. Ja. Mich trennt der Utopie meine Nichtbereitschaft, den Leidenschaften und Sinnen und zu entsagen. Ja. Nur, ich soll diesen Sinnen und subjektiven Urteilen und Empfindungen entsagen, nicht in Bezug bei Hegel, nicht in Bezug auf das ideale Bild der Gesellschaft, ja, sondern, oder ein ideales Bild der Natur, sondern in Bezug auf tatsächlich zustande gekommene. Ja, das heißt, ich fühle mich im tatsächlich zustande gekommenen schlecht, nicht weil das tatsächlich zustande gekommene ist schlecht, sondern weil ich meine eigentliche Natur verkenne. Also ich muss bei der Konfrontation mit der Wirklichkeit mich auf der Seite der Wirklichkeit stellen, gegen mich selbst. Und indem ich das tue und sozusagen die Fronten wechsle, begebe ich auf einen Ort, an dem ich nicht bin. Und das ist dann utopischer Ort. Das heißt, die Utopie ist der Ort der Wirklichkeit, aber ich bin nicht in der Wirklichkeit. Ich bin in Gefangene meiner Vorstellungen und Wünsche und Träume und Erwartungen. Ich muss sozusagen den Ort wechseln, in die Wirklichkeit selbst reinzugehen, und dann sozusagen, dann finde ich den Ort der Utopie. Worin es sich unterscheidet, ich glaube, es unterscheidet sich nicht wesentlich, außer dass alle das vollzogen haben, ja, und das nicht mehr nötig ist. Also ich würde sagen, so wie Wittgenstein sagt, ja, ich praktiziere einen Diskurs, der sozusagen, den man vergessen soll. Und das ist wahrscheinlich der nächste Schritt, ja, weil Hegel praktizierte seinen Diskurs noch in der Erwartung, dass man sich an diesen Diskurs erinnern soll. Er schreibt das an vielen Stellen. Übrigens, Marx wiederholt das immer wieder. Auch Nietzsche wiederholt das immer wieder. Das ist die Frage nach der Genealogie. Ja. Die sagen, also wir haben immer gedacht, man akzeptiert die Wirklichkeit erst dann, wenn man sich genau daran erinnert, wie sie zustande gekommen ist. Dann merkt man, dass es anders nicht ging. Und an dem Moment, dass man merkt, dass es anders nicht ging, beginnt man diese Wirklichkeit zu akzeptieren aus genealogisch-historischen Gründen. Ja, das war so. Und Wittgenstein, glaube ich, hat besser das gesehen und hat gesagt einfach, dass es einen gewissen Punkt geben muss, wo man keinen Grund mehr hat, sich zusätzlich zu überzeugen. Man hat es durchgemacht, ist zu einem Schluss gekommen und kann man es alles vergessen. Also ich glaube, der Unterschied ist dahin, dass wir sozusagen diese griechische Dialektik einfach vergessen haben. Und zwar vergessen haben aus strukturellen Gründen. Ja, wir sind sozusagen am Ende dieser Dialektik angelangt. Und wir brauchen nicht mehr uns daran zu erinnern. Ja, so, wir können es vergessen, so wie es Wittgenstein. Also dieses Bild eine Leiter, die man sozusagen wegstößt, ja, wenn man sozusagen angelangt ist, wo man eigentlich wollte. Das ist genau das. Ja. Wir brauchen diese Spirale nicht mehr. Immer zu der Weil dieser Druck, dieser Druck, sich zu vergewissern und Zeugenschaft abzulegen oder zu legitimieren, der ist einfach weg. Ja. Ich war bei einem der letzten wirklich überzeugten Hegelianer in München bei Herrn Kennerich, ja, und da hat jede seiner Vorlesung mit diesen Worten angefangen. Wir sind doch gezwungen, uns zu vergewissern über uns selbst und so. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ja, von wem? Ja. Niemand interessiert sich für ihre Vergewissern. Ich weiß, aber ich will. Aber das ist sehr interessant. Ja, ja, das kommt noch. Ja. Das war versprochen und das kommt noch.
Alles kann jetzt.
Ja, das kommt noch. Ja.
Aber die Bücher sind wahrscheinlich eine Bibliothek. Ja, okay, genau. Das heißt, es ist dann an uns die Bücher zu
besorgen. Ja, schon, ja, denke ich schon. Also was auf jeden Fall kommt, ist der Staat, ja, Politär, ja, von... Und dann kommt... Thomas Morus und da kommt Rousseau, also so die Klassiker und Saint-Simon Fourier, und ich wollte auch diese Dessart-Schrift ja, wieder lesen, diese Utopie sozusagen, die erste erotische Utopie aus Philosophie dans le Boudoir und dann eben Marx, marxistische Kritik und Utopie und also marxistische Projekte und dann postfreudianische. Also.
Bücher liest. Ist es dann so, dass Sie uns Kapitel geben oder erwarten Sie, dass wir die Bücher ganz lesen wollen?
Ich erwarte, dass diejenigen, die Referate halten wollen, das lesen, wofür sie was sie referieren. Alle anderen, wenn sie mitreden wollen, ja, sollen wahrscheinlich schon einen gewissen Eindruck verschaffen. Ja. Wenn sie nicht mitreden wollen, dann eben nicht. Das ist halt so. Ich denke nicht, dass wir im Endeffekt alle alles lesen sollen und so weiter und so fort. Ich denke, dass wir müssen trennen zwischen denen, die ein gewisses Thema entwickeln wollen, ein gewisses Thema aufnehmen wollen, das Referat halten wollen, das darstellen wollen, und denen, die sozusagen darauf reagieren. Ich mache zwar eine solche Lektüre-Veranstaltung, und zwar morgen, ja, aber für ein solches Thema glaube ich nicht daran, ja, dass wenn man ein Buch lange Zeit liest und so weiter, man denkt, dass man hat etwas sozusagen gelernt, aber man hat den Zusammenhang übersehen. Ja. Das ist in dem Fall wichtig. Lesen muss man lernen. Es geht darum, dass man irgendwie Zusammenhang sieht, ja. Dass man sieht, wie eine gewisse Figur, die es Utopie ist, entstanden ist, wie sie entwickelt wurde, wie diese Figur sich verzweigt hat und was für ein Feld sie gebildet hat, dann entgeht man vielen zu schnellen Schlussfolgerungen und Dummheiten, ja, die man immer wieder antrifft. Sonst kann man nichts sagen. Wenn man in bestimmte Schriften sich verziffern will, dann muss man das schon machen. Oder diskutieren. Ja, das geht auch. Ich glaube, so ein Seminar kann nur sozusagen von einer Orientierung geben. So ein Seminar kann nur eine allgemeine Orientierung geben. Ja, gibt es noch einige Fragen zum Schicksal der Utopie? Zu frühkapitalistischen Utopien rechne ich sicherlich Bataille und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, Bataille war wirklich, den wir auch wieder lesen werden, denke ich, in diesem Zusammenhang, war eben der Autor, der als erster das Problem wirklich gesehen hat, ja, und sich gefragt hat, wie man den Kapitalismus, also die Marktökonomie mit zusammendenken kann mit der Geschichte der Utopie. Und da kommt diese Sonnenemblematik, da kommt die Frage der Natur und was ist eigentlich Natur. Und die Natur wird so repositioniert und neu gedacht, dass sie praktisch schon aussieht wie ein Markt, ja, so, und wie eine Ökonomie und so weiter. Und dass sie sozusagen so präpariert wird, dass sie sozusagen einen Raum bildet, wo bestimmte Werte, und zwar energetische Werte, sozusagen, und gewisse Quanten, ja, und so ausgehandelt werden und ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Es ist die Natur als Markt, ja. Das ist meine Natur als Urmarkt, ja, im Grunde. Ich denke, dass je weiter wir sozusagen darüber nachdenken, desto mehr, denke ich, werden wir merken, wie Bataille eigentlich entscheidende Schritte gemacht hat seiner Zeit. oben sozusagen und diese Inklusion ja im Grunde, oder diese Einheit von Markt und Utopie, und zwar in einer sehr, sehr großen Radikalität zu denken. Er hat es sozusagen immer noch gedacht, ja, geschrieben. Nicht so direkt praktiziert wie heute, als der Fall ist. Aber ich glaube, er war so ein großer Vordenker, den wir mehr und mehr schätzen werden, ja, wahrscheinlich mit der Zeit. Gerade nicht das, was ihn mit 19. Jahrhundert verbindet, nicht das, was ihn mit Nietzsche verbindet oder sowas, mit Hegel, was immer sozusagen im Vordergrund stand, sondern das, was ihn verbindet mit dieser Marktextase, die er im Wesentlichen beschreibt. Ja. Erotisiert und als Markterotik oder so. Also darüber werden wir auch sicherlich reden.
Für mich fällt dieses Moment, wo man nicht mehr zwischen Natur und Kultur ohne weiteres zu unterscheiden kann, auf jeden Fall mit Hegel zusammen, oder dann bricht die Krise eigentlich alles.
Ja, ja. Bei ihm ist es so, dass er sozusagen ja, aber nicht in der Synthese, würde ich sagen. Nicht in der Synthese. Nicht dort, wo er gedacht hat, dass die Opposition zwischen Kultur und Natur aufgehoben wird, sozusagen nicht am Ende, sondern sicherlich in der Bewegung selbst, ja, letztendlich in diesem Kampf. Ja, im Moment des Kampfes, im Moment der Auseinandersetzung auf einer ganz primitiven Ebene der unmittelbaren Macht und Kraft und des Sieges und so weiter. Also wie Napoleon, ja, was soll ich sagen. Des Krieges ja letztendlich. Verschwindende Unterscheidung zwischen Natur und Kultur aus dem einfachen Grund war, wie es in Steingewitter Ernst Jünger beschrieben hat, weil du weißt letztendlich nicht, wer Gesicht hat, die Maschine oder der Mensch. Ja, und so. Der Soldat, sozusagen der Kämpfer, ist da verschmolzen mit seiner Apparatur. Und so von den technischen Möglichkeiten der Kriegsführung abhängig. Und auf der anderen Seite Kriegsführung ist abhängig von menschlichen Faktoren und so weiter und so fort. Das ist so eine, und im Moment des Kampfes bildet es so eine unlösbare Einheit. Zumindest so hat es Hegel gesehen. Ja, nicht wahr? Und an dem Moment, an dem man beginnt, kriegerisch strategisch zu denken, ja, man beginnt sozusagen die Entwicklung des Geistes als Kriegsgeschichte letztendlich auf verschiedenen Ebenen zu begreifen, dann ist sozusagen am Schlachtfeld verschwindet es tatsächlich so, der Unterschied zwischen Natur und Kultur. Einfach im Moment des Todes oder des Kriegsführung, des Sieges. Und dann schreibt es, und dieser Umschlagmoment ist schon, wie Koschew zu Recht sagt, an dem Moment, an dem er sagt, der Todeskampf zwei Menschen gegeneinander, ja, das mit dem Tod der einen endet, oder Unterwerfung der einen dem anderen gegenüber endet, das ist die Urfigur der Anerkennung. Ja, das heißt, die Urfigur der Legitimation, das heißt, die Urfigur des Diskurses letztendlich. Ja. Das heißt, in diesem Augenblick, wo er sagt, die Anerkennung kommt aus der, oder ist identisch mit einer effektiven kriegerischen Niederlage, ja, kündigt sich schon an, sozusagen, der Untergang dieser ganzen Sphäre einer unabhängigen diskursiven sozusagen Tätigkeit. Ja, da ist nicht mehr möglich, der französische Salon, ja, wo sie drohen, sozusagen, und Rousseau parlieren, als Ort des Weltgeistes zu beschreiben. Ja, der Ort des Weltgeistes ist das Schlachtfeld. Das ist sicherlich die Wende. Das ist die Wende Richtung Krieg.
Aber Kuschelko konnte den Fehler gemacht, dass er klar so einen Kreis hat zwischen der Negation, ja, und der Natur, ja, zwischen dem Negierten und dem Natürlichen.
Ja, weil Krieg war für ihn eine Negation, eine praktische Negation, aber die irgendwo im Frieden, also bei ihm endet alles im Frieden, ja, doch letztendlich. Und das ist, aber wir wissen, dass der Zustand, der perfekte Zustand, wenn man schon will, der perfekte Zustand unserer Zivilisation ist einfach der Zustand des permanenten Krieges. Ja. Das heißt, das ständige Fortschreiben einer Prüfung, ja, so wie es Hollywood-Film, ja, zeigt, ja, dass der Held wird ständig geprüft. Ja. Übrigens, das schreibt schon Benjamin in Bezug auf die heutige.
Das zeigt sich auch schon bei Don Quixote, der der Vertreter der Kultur par excellence ist, mit den ganzen Ritterromanen im Gepäck, und muss irgendwann feststellen, dass seine ganze Ehre im Kampf eigentlich nichts nützt, wenn irgendjemand mit einer technischen Pistole auf ihn schießt, der vielleicht auch ihn nicht mal töten will und der trotzdem davon sterben muss.
Ja, genau. Die Kultur bricht zusammen. Aber die Kultur bricht zusammen nicht in dem Moment, in dem er feststellt, dass man getötet wird. Oder vielleicht, weil zum Beispiel Archimedes ja stirbt bei der Verfassung eines mathematischen Theorems, ja, und zwar glücklich, ja, zufälligerweise getötet von einem kriegerischen, von einem feindlichen Soldat, aber glücklich, ja, wie es überliefert wurde, weil dieses Theorem ist wichtig, dieses Theorem lebt. Ja. Und sein Tod ist nur akzidental. Aber wenn man, wie Hegel, daran nicht glaubt und denkt, dass sozusagen mit dem Tod eines Volkes oder Niederlage eines Volkes stirbt auch seine Geometrie, dann ist es schon schwierig. Seine Zauberei sozusagen, seine Kultur und alles, was dazu gehört. Ja gut, ich glaube, wir haben schon einiges diskutiert. Und treffen uns nächste Woche wieder.